16 gelesen. Wenn man schaut, wissen wir ja alle, es gibt in Israel eine ganze Latte, eine ganze Reihe an Festen, die Gott seinem Volk gibt, zu feiern. Und diese Feste haben natürlich eine Bedeutung. Es ist einfach nicht nur einfach ein Fest, sondern Gott möchte uns damit was zeigen, möchte uns Wahrheiten offenbaren und hilft uns auch auf Dinge, uns wieder neu auszurichten. Und ein besonderes Fest ist das Versöhnungsfest. Über das will ich heute reden. Ihr werdet merken, es geht immer noch um Demut und dieses Fest hat viel damit zu tun, deswegen spreche ich heute Morgen darüber. Wenn man Feste anschaut, wenn man die Feste so betrachtet, die der Herr gegeben hat, ja, dann fällt auf, bei allen Festen gibt es etwas, das gehört bei allen dazu. Schreib's mal hin, frag's lieber nicht, weil da kommt man eh nicht drauf, was ich wissen will. Das erste ist die Ruhe. Egal, ob das der Sabbat ist, ob es das Fest der Erstlingsgabe ist, ob es das Fest der ungesäuerten Brote ist, immer geht es darum, dass die, die dieses Fest feiern, in der Ruhe sind. Ja, wir haben auch darüber schon gesprochen, vor nicht so langer Zeit, die Ruhe ist die Ruhe im Herrn. Wir müssen im Herrn bleiben. Ja, alles, was wir tun, das kann nur funktionieren, wenn wir es im Herrn tun. Keine Arbeit. Ich habe jetzt Ruhe hingeschrieben, das Wort sagt oft keine Arbeit. Also keine eigene Anstrengung, keine eigene Mühe, keine eigene Tätigkeit. Wir brauchen den Herrn als der, der alles getan hat und auch heute immer noch tut. Okay, die Ruhe ist in allem drin. Was findet man so ziemlich in fast allem? Das ist auch was ganz Wichtiges. In allen diesen Festen findet ihr immer Opfer. Außer beim Sabbat, aber ansonsten, wir finden immer Opfer. Ohne Sühnung, ohne Vergebung gibt es diese Feste nicht. Und wenn man jetzt von Opfer redet, wer ist das Opfer? Joachim.
Jesus.
Ist immer der Herr. Der Herr ist das Opfer. Alle diese Opfer, die du dort siehst, sie haben immer mit dem Herrn zu tun. Ja, das heißt, wenn immer, ob das jetzt ein Brandopfer ist, ein Sündopfer, ein Friedensopfer, es ist immer der Herr. Wir können nie geopfert werden. Es gibt nichts an uns Opferwürdiges. Gott kann nichts von uns nehmen. Ruhe hat viel mit uns zu tun. Das heißt nämlich, wir sollen ruhen. Und Opfer hat viel oder immer mit dem Herrn zu tun. Er ist das wahre Opfer. Ja, du kannst kein Opfer bringen, getrennt vom Herrn. Der Herr ist das wahre Opfer. Beim Versöhnungsfest, und das hat mich, muss ich sagen, wirklich beeindruckt, als Daniel die letzte diese Verse vorgelesen hat, da gibt es noch eine dritte Sache. Was ist besonders am Versöhnungsfest? Der Ziegenbock habe ich, eigentlich wollte ich damit nur zeigen, dieses Versöhnungsfest ist recht kompliziert. Es bedarf vieler Opfer. Also, okay, ich komme nachher auf den Punkt gleich, jetzt mache ich diesen Punkt erst noch. Nee, danke Hanna, gleich. Bleiben wir erstmal bei den Opfern. Genau, Philipp. Wenn man diese Opfer anschaut, dann seht ihr, Versöhnung ist keine kleine Sache. Da kommt nicht der Aaron, schlachtet mal ein Lämmchen und die Sache ist erledigt. Sondern wir haben gesehen, da gibt es eine ganze Reihe an Opfer, die nötig sind, damit das Problem beseitigt wird. Das hat mich, muss ich sagen, auch beeindruckt. Wahre Versöhnung, und es ist hier eine Versöhnung, die wirklich vollkommen ist. Wahre Versöhnung erfordert viel Opfer. Der Herr muss in vielen verschiedenen Aspekten sich geben, damit es zu dieser Versöhnung kommen kann. Was bedeutet denn Versöhnung? Im Wort her. Also ich mache immer rhetorische Frage, die Frage ist nicht zum Schluss. Nur wenn ich euch mit Namen anspreche, keine Sorge. Versöhnen hat die Bedeutung von zudecken und abwischen. Als ich heute Morgen an die Tafel geschrieben habe, da war noch Da konnte ich nur lesen, was letzte Woche dran stand. Das ist damit nicht gemeint, ja. Du wisch wasch weg und dann siehst du aber doch noch so ein bisschen, da war doch noch was gestanden. Das ist nicht gemeint, sondern versöhnen heißt wirklich, es ist weg. Und deswegen, weil es oder damit es auch wirklich weg ist, braucht es eine ganz besondere Behandlung. Ob man das jetzt auf die Beziehung zwischen uns und Gott sieht oder ob wir das auf die Beziehung zwischen uns und uns sehen, muss man sagen, es gibt immer Dinge, wo wir uns versöhnen müssen. Weil, warum ist das Versöhnungsfest wichtig? Weil es gibt immer Sünde. Sie machen dieses Versöhnungsfest in erster Linie, weil es kam immer wieder zur Sünde. Sie müssen alles reinigen, Aaron muss hier alles reinigen, das Allerheiligste, das Heilige, den Vorhof, den Altar, weil immer wieder, egal was wir tun, und wenn es noch so gut gemeint ist, wenn wir noch so für den Herrn hingegeben ist, sind, da ist immer auch noch irgendwo ein bisschen Sünde dabei. Ja, das ist halt nie rein, was wir tun, egal was wir tun. Unser Dienen ist nie sündlos. Wir denken zwar nicht, dass wir sündigen, aber der Herr sieht's trotzdem. Wenn du Aaron siehst, wie er in das Heilige hineingeht, du denkst, alles ist prima, aber der Herr sagt, ja, wo ist sein Kopf? Er tut es zwar äußerlich, aber sein Herz ist fern von mir. Und Gott ist nicht zufrieden, obwohl äußerlich alles getan ist. Und deswegen, das Versöhnungsfest, es zeigt uns, wie viel Sünden und Schuld immer wieder sich anhäufen und damit eine Gemeinschaft möglich ist, eine ungetrübte Gemeinschaft möglich ist, da muss alles beseitigt werden. Nicht nur drüber gepinselt. Wenn du es wegkratschst, hast du es wieder. Sondern es muss wirklich beseitigt sein. Abgewischt für immer. Nur so geht Versöhnung. Nur so kann Versöhnung überhaupt, ja, ist sie möglich. Und deswegen, ich habe ja Kapitel 16, Vers 20 anfangen. Es fängt eigentlich bei 1 an. Davor gibt es noch eine ganze Latte an Opfer, aber ich wollte es uns ersparen, die anderen zu lesen, weil es ist uns sehr mühsam, so viele Verse zu lesen, obwohl sie eigentlich sehr kostbar sind, weil sie zeigen wirklich, was der Herr alles tun musste, um diese Versöhnung hervorzubringen. 34 Verse zeigt uns Gott, was alles genau getan werden muss, um die Grundlage zu bekommen, damit erstmal alles gereinigt ist. Was ist denn besonders am Versöhnungsfest? Das war jetzt keine rhetorische Frage. Jawohl, Hanna? Das kommt auch drin vor. Ja, auf das wollen wir hinaus. Aber jetzt, das war jetzt nicht meine Frage. Besonders am Versöhnungsfest ist die Demut, genau, weil... Okay, ich schreibe es hin. Ich habe ja vorher schon angefangen. Kein Fest erfordert von uns Demut außer das Versöhnungsfest. Also ihr könnt gerne nachschauen, ich habe gestern mir die Zeit genommen, habe alle Feste in allen Kapiteln durchgelesen. Das Wort Demütigen oder Demut habe ich nur bei einem einzigen Fest gefunden, das war bei dem Versöhnungsfest. Da werde ich nachher drauf eingehen, das ist jetzt schon mal der Vorsprung. Also das heißt, es gibt eigentlich... Ich wollte eigentlich sagen, es gibt eine Seite Gottes. Das ist die Seite Gottes, nämlich das Opfer. Das hat der Herr für uns vollbracht. Soll jetzt nicht sein, dass es nichts wert ist, sondern das gehört dann auf die Seite. Und es gibt eine Seite von uns. Und da kommt halt die Ruhe, spielt eine Rolle und die Demut. Weil das fordert er vom Volk, zu ruhen und sich zu demütigen. Aber der Priester, er ist der Opfer. Also wir sehen, damit es Versöhnung gibt, gibt es zwei Dinge, die nötig sind. Du brauchst viel Opfer. Das heißt, wir brauchen wirklich den Herrn in allen Aspekten, dass wirklich eine Reinigung stattfindet. Eine komplette Reinigung, sonst kann es keine Versöhnung geben. Und es bedarf der Ruhe, keine eigene Kraft, keine eigene Anstrengung und es bedarf der Demut. Ohne Demut kannst du dieses Versöhnungsfest nicht feiern. Wer sich nicht demütigt, sagt das Wort, der wird ausgerottet. Das ist keine Kleinigkeit, ja. Gott sagt, du wirst ausgerottet. Nicht, du hast keinen Anteil, sondern Gott wird sogar gegen dich stehen. Hey Jesus, das Besondere am Versöhnungsfest ist, dass alles gereinigt wird und sogar das Allerheiligste. Und dieses Fest ist das Fest, wo der Hohepriester ins Allerheiligste geht. Er darf nur ein einziges Mal hinein. Und das ist dieser Tag, der Tag des Versöhnungsfestes. An diesem Tag geht er nämlich rein zum Reinigen und auch um der Gemeinschaft willen. Weil das so fängt es nämlich an, Kapitel 16, Vers 1. Muss man nochmal gucken, ob ich es lesen kann. Brauchen wir eine Brille. Ich kann mich nicht von dieser Bibel trennen, die ist so schön handlich, aber lesen kann ich sie mittlerweile nicht mehr ohne Brille. Da steht, und der Herr redete zu Mose, Vers 1, nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor dem Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über die Deckplatte. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem wieder für das Brandopfer. Er soll und so weiter. Ja? Das ist die Beschreibung. Das heißt, das Versöhnungsfest hat als Folge, es hat diese absolute, ich möchte sagen, die höchste Gemeinschaft, die wir uns vorstellen können, nämlich hineinzukommen ins Allerheiligste, ist nur möglich aufgrund dieser Versöhnung. Und heute Morgen haben wir ja das gelesen, wurde ja schon angesprochen, dass der Vorhang zerrissen ist. Zu dieser Zeit durfte man nur durch den Vorhang hindurch, einmal im Jahr. Heute haben wir die Gelegenheit, jeden Tag hindurchzugehen, weil der Herr diesen Vorhang beseitigt hat. Gut, Versöhnung ist nötig, weil wir haben alle gesündigt. In allen Konflikten, die es gibt, gibt es immer zwei Schuldige. Ich und der andere. Nie nur der andere. Oder nur ich. Wir sind immer beide sündig. Und wir können nur Versöhnung erlangen, indem wir den Herrn als unser Opfer nehmen. Den Herrn als der, der uns reinigt. Und was mich eben auch beeindruckt, dieses Wort demütigen. Es heißt eigentlich übersetzt, eure Seele, Klammer auf, durch Fasten, Klammer zu, demütigen. Ja, weil es gibt nämlich auch Bibelübersetzungen, die sagen, du musst dich an diesem Tag kasteien oder fasten. Aber die Bedeutung ist, es geht darum, dass du deine Seele demütigst. Ja, dass du dich demütigst und Demut wiederum, das habe ich auch nachgeschaut, was heißt denn eigentlich Demut? Weil wir haben oft so Vorstellungen. Wenn dich jemand fragt, was ist Demut? Michael, darf ich dich fragen, was würdest du sagen?
Würdest du nachgucken?
Ja, da findest du verschiedene Aussagen. Aber ich fand eine, die habe ich sehr betreffend gefunden. Demut heißt, ich erkenne meinen tatsächlichen Zustand. Hochmut ist, ich meine mehr zu sein. Und ein demütiger Mensch ist eigentlich der, der erkennt seinen Zustand und seinen Stand. Ein Geschöpf ist dann demütig, wenn es erkennt, ich bin halt nur ein Geschöpf. Satans Problem, bevor er Satan war, er hat nicht erkannt, er ist nur ein Geschöpf. Egal wie toll Gott ihn gemacht hat, er war nur ein Geschöpf. Wessen Ursprung? Gottes Ursprung. Alles, was er hatte, kam von Gott. Aber er hat gedacht, ich bin so schön, ich bin mehr. Aber er war doch nur und ist auch immer noch, bis auf heute, immer nur ein Geschöpf. Und auch wir, wer sind wir? Wir sind erkaufte Sünder. Wir sind, aus Sündern hat Gott Söhne gemacht. Haben wir das zu verdanken? Haben wir das hervorgebracht? Können wir uns deswegen rühmen? Können wir das auf unsere Schulter, uns deswegen auf die Schulter klopfen? Bin ich mehr wert als Joachim? Oder ist Joachim mehr wert als ich? Demut heißt, ich erkenne an, was Gott gemacht hat. Zu was Gott mich gesetzt hat. Gott hat uns gesetzt zu Gliedern seines Leibes. Was ist der Apostel? Ein Diener. Gell? Wenn ihr Epheserbrief lest, was macht er? Was hat er Funktion? Er soll dem Leib helfen, dass er aufgebaut wird. Demut heißt, ich erkenne das an, für was Gott mich geschaffen hat, für was Gott mich bestimmt hat, zu was Gott mich berufen hat und bleib da auch. Geh nicht drüber hinaus. Denke nicht mehr von mir, höher von mir. Im Neuen Testament gibt es ein paar Verse, ich will nicht zu lang machen. Denn da geht es auch um Versöhnung, das geht auch in diese Richtung. Kapitel 5, Vers 21 und 22. Matthäus. Matthäus Kapitel 5, 21 und 22, ganz kurz noch. Hey Jesus, da geht es ums Töten. Kein schönes Thema. Ihr habt gehört, dass den Ältesten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Dummkopf, soll dem Synedrium verfallen sein. Wer aber sagt gottloser Narr, soll der Gehenna des Feuers verfallen sein. Wie kommen wir darauf, solche Dinge zu sagen? Ja, wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Dummer, Dummkopf, wann sage ich zu jemandem Dummkopf? Immer dann, wenn ich denke, ich bin klüger. Immer dann, wenn ich mich höher stelle als der andere. Ja? Also ein Dummer wird nicht zum anderen dummen Dummkopf sagen, er ist selber ein Dummkopf. Ja? Wir sind alle Dummköpfe. Eigentlich brauche ich nur zu mir Dummkopf sagen, weil ich bin dumm. Immer wieder muss ich es feststellen. Wenn der Herr mich anschaut und sein Licht scheint, dann muss ich immer wieder Buße tun und feststellen, ich bin so dumm. Ich weiß gar nichts. Der Herr weiß alles, der Herr versteht, der Herr leitet, lenkt und wir wundern uns immer. Aber am Ende ist der Herr immer der, der gerecht ist, der Recht hat. Der, der etwas klüger ist, der sagt gern zum anderen Dummkopf. Aber eigentlich, woher kommt die Klugheit? Sie kommt von Gott. Wenn ich erkenne, dass ich nichts bin, außer das, was der Herr mir gegeben hat, dann bin ich schon weniger gefährdet, in so eine Situation zu kommen. Und wenn du weiterliest, in Kapitel, das gleiche Kapitel, die Verse 23 und 24, da heißt, darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Ja, wir wissen, dass die Gemeinde zurzeit, in manchen Gemeinden gibt es ja viele Probleme wegen dem sogenannten Opfer. Und allein dieser Vers zeigt, dass man bei all dem, was man redet, nicht so ganz klar ist, was man tut in vielen Fällen. Weil es heißt dir, wenn du deine Gabe zum Altar bringst, das bezieht sich ja aufs Alte Testament, da musstest du ja opfern. Aber auch dort sagt der Herr zu den Juden damals, wenn du das tust und du merkst, es gibt etwas zwischen dir und deinem Bruder, was sollst du dann tun? So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh erst und versöhne dich. Du magst nicht meinen, dass du unversöhnt vor Gott kommen kannst. Dieses Versöhnungsfest zeigt, der Aaron, der Hohepriester, der höchstgeweihteste, der von der Rangfolge am weitesten oben steht, der das Recht hat, im Heiligtum zu dienen, der darf nicht einfach vor Gott erscheinen. Denke nicht, er kann kommen und sagen, ich bin doch der Aaron. Bevor diese Geschichte kommt, Kapitel 16, was passiert davor? In 3. Mose 16, dann sind zwei seiner Söhne umgekommen. Mhm. Weil sie geopfert haben, sie haben Räucherwerk dargebracht mit fremdem Feuer. Sie haben sich nicht ganz, ganz, ganz genau an das gehalten, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, du sollst kein fremdes Feuer opfern. Und was haben sie gemacht? Sie haben es doch geopfert. Und Gott hat es nicht verziehen. Wenn ich sage, ihr seid die Söhne Aarons, halb Auge zu, Schwamm drüber. Das Feuer kam und hat sie verzehrt. Gott nimmt es genau. Er sagt zu Aaron, du darfst nur an diesem Tag ins Allerheiligste. Und auch nur mit der entsprechenden Sühnung. Es reicht nicht zu sagen, ich komme aber mit der guten Haltung. Nimmt nichts, das Feuer kommt trotzdem. Das Wort sagt hier, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar. Und geh erst und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bring deine Gabe. Weil wenn du es nicht tust, geht's weiter, sei deinem Gegner schnell wieder wohlgesinnt, solange du mit ihm auf dem Weg bist, damit der Gegner dich nicht dem Richter ausliefert und der Richter dem Gott, Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Ja, das heißt, wir dürfen das nicht gering achten. Wir können nicht zu Gott kommen und denken, alles ist in Ordnung, ich und Gott, wir sind glücklich, Gott ist glücklich, aber ich habe Probleme mit meinen Geschwistern. Das zeigt zum Beispiel, es ist einfach, was zu zeigen. Es ist aber manchmal schwierig, in der Situation das Wort zu nehmen. In Markus 10 wird auch erklärt, woran es liegt. Das Wort ist oft so einfach. Wenn wir es nehmen würden, wie es da steht, wäre es oft so einfach für uns. Unser Problem, was ist unser Problem? Unser Problem ist unser Herz. Demut hat auch mit unserem Herz zu tun. Gell? Demütig zu sein ist viel eine Sache meines Herzens. Bin ich bereit, zuzugeben, was ich bin? Oder denke ich höher von mir? Und hier in Markus 10 geht es eigentlich um die Ehescheidung. Da gibt es zwei Menschen, die sich irgendwann mal kennengelernt haben, die geheiratet haben, die eine Zeit lang zusammen sind. Ich denke auch, dass man sagen kann, die haben sicher auch eine Zeit lang sich gut verstanden, geliebt. Aber dann gibt es eine Situation, wo der eine nicht mehr will. Matthäus 10, Vers 5. Und der Herr redet über dieses Thema und dann fragen sie den Herrn, ja, darf man sich scheiden lassen? Wie macht man das? Und der Herr sagt, eigentlich nicht. Ist nicht so vorgesehen. Und dann kommt diese Frage, kann jemand vorlesen? 10, Vers 5.
Matthäus?
Ja, Markus. Habe ich Matthäus gesagt? Nein, ja, okay, wahrscheinlich.
Und Jesus sprach zu ihm, wegen der Verhärtung eures Herzens hat er mich nur dieses Gebot geschrieben.
Bist du ein Demütiger verhärtet? Funktioniert nicht, oder? Also ein Demütiger, wer wirklich demütig ist, vom Herrn heißt er, ist von Herzen demütig. Das haben wir gesehen, nur der Herr ist demütig. Aber der Herr ist nicht verhärtet. Und wenn wir den Herrn als unsere Demut nehmen, dann bin ich sicher, wir sind nicht verhärtet. Trennung, Scheidung hat immer mit diesen Dingen zu tun. Mit dem Mangel an Demut und mit der Verhärtung meines Herzens. Wenn du dein Herz nur hart genug machst, du kannst sogar Gott widerstehen. Der Pharao, er ist Gott widerstanden. Gott hat so viele Zeichen getan, aber er hat sogar Gott ins Angesicht widerstanden. Und warum? Weil sein Herz verhärtet. Deswegen, es ist eine Warnung an uns alle. Er sagt hier, die Scheidung, sie kommt zustande wegen eurer Verhärtung. Ja? Was soll Gott machen? Er will nicht. Das heißt ja, in diesem Kapitel geht es ja darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ja? Es ist doch von Anfang an, beschreibt er von Mose schon, was heißt, der Mann und die Frau, nein, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Aber warum gibt es dann, was so schön angefangen hat? Gestern bin ich wieder, habe ich wieder so Geräusche gehört. Hört man immer wieder, was ist es? Ein Autokorso, wegen was?
Sagt man das Corso?
Ja. Weil jemand wieder geheiratet hat, ist doch toll. Entweder gibt es zwei Fußballspieler oder wenn jemand geheiratet hat. Bei Fußballspielen finde ich es halt nicht so toll, aber wenn jemand geheiratet hat, ist es doch schön. Und junge Menschen oder mittelalte Menschen, die sich freuen, weil sie sich gefunden haben. Ja, manchmal sind sie schon nicht so jung heutzutage. Aber wie schlimm ist es, wenn das Ding wieder auseinandergeht? Und wenn du schaust, warum ist es? Es hat eben eigentlich immer irgendwo mit Sünde zu tun und mit fehlender Demut und Verhärtung der Herzen. Das sind so Grundprinzipien, das kannst du abchecken, ja? Wenn Sünde da ist, ist die Frage, wie gehe ich mit Sünde um? Es gibt immer Sünde. Wir sündigen gegen unsere Kinder, gegen unsere Frau oder Männer, gegen unsere Umgebung. Ja, aber die Frage ist, gibt es Vergebung? Gibt es Versöhnung? Gibt es Abwische? Oder Aufschreiben, Notieren? Mit der Zeit, das Buch wird immer dicker. Weißt, wenn es um Sünde und so geht, muss es sein wie die Tafel. Es hat nur so viel Platz. Wenn du wieder neu schreiben willst, musst du wieder wegwischen. Aber wir machen es lieber so, wir suchen uns Bücher und wenn es voll ist, heften wir mal ein zweites Buch dran und schluss ist so ein Stapel. Ja genau, und heutzutage haben wir noch so unsere Terabyte, da ist es noch einfacher. Gell? Und Gott macht es anders, der sagt, ich habe nur ein MB. Das gucke ich, vielleicht hat er mehr, aber wenn wir bereit sind, hat er nur eins. Ja. Er reduziert es sehr schnell. Er wischt ab. Aber es ist, wie schon gesagt, die eine Seite, die Bereitschaft, die Reinigung, die hat Gott schon vollbracht. Was wir tun müssen, wir müssen diese Seite erfüllen. Wir müssen in der Ruhe bleiben, im Herrn, und wir müssen demütig sein. Sonst gibt es keinen Weg der Versöhnung. Und am Schluss noch eine kleine Geschichte. Geschichten sind immer eindrücklicher. Ich finde es irgendwie einerseits auch interessant und süß und doch auch sehr aussagekräftig. Ihr kennt die Geschichte von Esau und Jakob. Die beiden hatten wirklich ein großes Problem. Der eine hat den anderen zweimal reingelegt. Ja? Einmal nimmt er ihm das Erstgeburtsrecht weg und das nächste Mal betrügt er den Vater, damit er auch noch den Segen bekommt. Und die zwei begegnet sich nach 20 Jahren wieder. Wie würdest du es machen? Was würdest du für Ratschläge geben, dass die zwei sich begegnen? Es muss zur Sühnung kommen. Es muss Vergebung geben. Und es muss Demut geben. Und Ruhe brauchen wir auch noch. Guck, ich lese euch vor. 1. Mose 32, 4 bis 6. Brauchen wir eine Brille? Da heißt es, und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen. Das finde ich schon mal diese Grundhaltung. Gell? Er sagt nicht zu meinem Bruder, sondern er sagt zu meinem Herrn. Er weiß, ich muss ihm in Demut begegnen. Wenn ich sage, das ist mein Bruder und was weiß ich, das ist nicht in dem Moment, in dieser Situation, wo es um Versöhnung geht, er nimmt die Haltung des Niedrigeren an. Er hat eine demütige Haltung und sagt, ich so spricht dein Knecht Jakob, bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin jetzt geblieben. Und bin bis jetzt geblieben und ich habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte, Mägde und so weiter. Und dann sagt er, und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Ja. Und dann in Vers 10 heißt, und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in das Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnaden, Erweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Ja, was wir hier sehen, er begegnet dem Esau von Anfang an mit der Haltung der Demut. Und er geht auch in Ruhe, weil er weiß, Gott hat ihn zu diesem Schritt jetzt gedrängt. Es ist nicht von sich aus, ja, und er weiß auch, es wird nicht einfach. Aber er nimmt Gott als seine Hilfe. Er sagt, hast du mir gesagt, ich soll es machen? Ich vertraue jetzt auf dich. Ich werde glauben, dass du mich jetzt hier auch, dass diese Sache gelingt. Und dann Vers 22 heißt noch, 22, wo bist du? So zog das Geschenk vorher, er aber übernachtete in jeder Nacht im Lager. Und wenn ihr lest, der Jakob, er lässt sich nicht lumpen. Er tut wirklich viele Sachen aus, wenn du so willst, Opfergaben in Anführungsstrichen, um seinem Bruder zu zeigen, ich mein's gut mit dir, er kommt ihm mit viel entgegen. So manches, was er ihm schenkt, er wäre ein Bauer, manchmal froh gewesen, wenn er es überhaupt besessen hat. Gell? Und das Ergebnis, man darf nicht vergessen, wie kam denn Esau ihm entgegen?
400 Mann.
Mit 400 Mann? Warum bringt er 400 Mann mit?
Ja.
Und dem Jakob zum Arm und sagt, hallo Jakob, ich liebe dich. Ja. Er war nicht guter Meinung, er hatte keine gute Haltung. Der Jakob hat es nicht umsonst gemacht. Er hat schon gesehen, eigentlich ist der Esau trotz alledem immer noch sauer. Und wie kann er jetzt diese Situation wenden? Einerseits, indem er auf den Herrn vertraut. Andererseits, indem er seinem Bruder hier mit Demut entgegenkommt. Und lob den Herrn, wie geht's aus? Es ist zwar leider noch keine komplette Versöhnung, aber es heißt dann, und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann, 33,1. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde, und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran, und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her, lob den Herrn, und warf sich 7-mal zur Erde nieder, bis er nah an seinen Bruder herangekommen war. Was, wie reagierst du? Ich bin Esau, 400 Mann, kommst du jetzt her, und jetzt siehst du, wie dein Bruder da, er liegt auf dem Boden und kriecht mehr oder weniger dir entgegen. Du ziehst dein Schwert und erschlägst ihn. Da heißt, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Er hat den Esau überlistet, muss man sagen. Es war keine komplette Versöhnung, weil man sieht weiter, der Jakob war sich doch nicht so ganz sicher und hat gesagt, Jakob, Esau, geh du dahin, ich geh dahin. Aber es war schon ein Stück in die Richtung, ja. Später verlässt der Esau sogar das Land, weil ihre Herden nicht so richtig zusammenpassen. Das heißt, du liest nicht mehr nach dieser Gegebenheit, dass sie sich streiten. Es ging schon in die richtige Richtung. Es ist keine komplette Versöhnung, aber es zeigt das Grundprinzip. Jakob demütigt sich. Er demütigt sich und sagt, ich bin nichts. Er demütigt sich nicht in erster Linie unter Esau, sondern unter Gott. Ja, er erkennt, der Herr entscheidet, ja, ich bin in der Hand des Herrn. Und er erkennt auch den Esau in dieser Situation als höher an. Und jetzt kommt der letzte Vers, da brauchen wir mal Brille nehmen, der steht nämlich im Neuen Testament, Philipper 2, 1 bis 4. Hey Jesus, Philipper 2, 1 bis 4. Wer will, der kann lesen.
Gibt es nun irgendeine Ermutigung in Christus, irgendein Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendein herzliches Empfinden und Barmherzigkeit? So macht meine Freude völlig und denkt dasselbe. Habt dieselbe Liebe. Seid verbunden in der Seele und denkt das eine. Gib nichts aus Selbstsucht oder für nichtige Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und es sehe nicht jeder auf das Seine, sondern jeder sehe auch auf das der anderen.
Amen.
Amen.